Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habeckhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Ich bin zurzeit viel auf YouTube unterwegs und habe ganz viele tolle Sachen gefunden. Und eines dieser Fundstücke gibt es heute im Unternehmer Academy Podcast. Wir gehen 3 Jahre zurück und da gibt es ein tolles Gespräch, das Udo Gast mit Thomas Göller geführt hat. Und es geht um viele Dinge, die Thomas macht. Es geht unter anderem im späteren Verlauf des Gesprächs auch um die Gründung des Mentoren Media Verlags. Thomas und ich werden in einer der nächsten Ausgaben dann auch mal die Gelegenheit nutzen, vielleicht mal so ein Update zu machen, was alles im Mentoren Media Verlag mittlerweile passiert ist. Denn wir haben in diesen 3 Jahren eine steile Lernkurve vorgelegt und das Unternehmen wächst. Und ich glaube, dass es gerade in Zeiten, in denen es unternehmerisch durchaus Gegenwind gibt, auch etwas, wo man vielleicht hier und da etwas lernen kann. Der Link zum YouTube-Video, der ist in den Shownotes für denjenigen, der lieber es mit Bild schaut, aber der Ton funktioniert alleine auf alle Fälle genauso. Und natürlich außerdem in den Shownotes ein Link zu dem Podcast von Udo Gast, Erfolg braucht Verantwortung. Udo interviewt jede Woche interessante Menschen und hat auch wirklich eine Gabe, gute Gespräche zu führen.
Herzlich willkommen zum Thema Erfolg braucht Verantwortung. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bin heute zu Gast. Ich darf heute zu Gast sein bei einem anderen G, bei Thomas Göller. Das ist das Doppel-G-Meeting sozusagen. Ich bin in Ingelheim am Rhein. Herzlichen Dank, Thomas, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du den Weg, der ja nicht ganz so kurz ist, aus dem schönen Lüneburg hierher auf dich genommen hast, mir die Ehre erweist, in meinen Räumen hier zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr und ich freue mich sehr auf deine Fragen und auf das Interview, das wir bestimmt sehr kurzweilig gestalten werden.
Es ist mir eine große Ehre. Weil, liebe Zuhörer, Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, Thomas Göller ist einer der bedeutendsten Mentoren für Unternehmer, für Solopreneure, also für Einzelunternehmer. Aber nicht nur das, er hat einen großen Erfahrungsschatz als IT-Spezialist. Normalerweise denkt man ja mal, ITs, das sind diese Nerds, aber Thomas Göller überhaupt nicht. Thomas Göller ist ein menschenzugewandter Typ, so wie ich ihn erkannt habe und ich schon seit längerem kenne. Er ist Mitglied der GSA. Jetzt werden Sie sich fragen, GSA, was ist das denn? German Speaker Association, also die deutsche Sprechergemeinschaft, die braucht allerdings einen englischen Namen, damit sie auf ein anderes Level kommt. Also die German Speaker Association. Und da bist du nicht nur Mentor, sondern da bist du auch Lehrender, Lehrbeauftragter. Also ganz viele interessante Tätigkeiten, die du hast. Aber damit hat es gar nicht angefangen. Thomas, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf eine Reise. Wie hat es bei dir gestartet? Wann hast du deinen Eifer entdeckt, andere zu begeistern für das Thema Unternehmer sein?
Ich habe eben so ein bisschen gezuckt, weil du gesagt hast, man erwartet da so was Nerdiges, ja. Und ich habe als Nerd begonnen.
Siehste, war ich doch richtig, oder? Als Nerd, ja.
Als Nerd. Ich habe, wie so viele, den zweiten Bildungsweg gewählt. Ich habe also mal einen richtigen Beruf gelernt und habe dann auch studiert und habe dann auch mal richtig gearbeitet, sozusagen. Allerdings nur 2 Jahre. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, 1988, und habe dort das erste Systemhaus, ein Computer-EDV-Systemhaus aufgebaut. Und nach kurzer Zeit, nach insgesamt 3, 4, 5 Jahren, hatten wir dann 5 große Systemhäuser in Rheinland-Pfalz. Wir haben 15 Millionen D-Mark damals Umsatz gemacht.
Das ist ja ordentlich.
Das war ganz manierlich. Und das war sehr nerdig. Ja? Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die ist sehr spannend. ich war dann natürlich, das kannst du dir vorstellen, wir haben dann eine Holding gehabt, wir haben ein großes Schulungszentrum gehabt, das hieß damals IKL, Institut für kreatives Lernen. Da gab es das schon mit Erwachsenenbildung und so meine Passion. Und ich bin da auch ausgebildet worden in diesen Bereichen, deswegen konnte ich das weitergeben. Am Anfang war das Thema natürlich nur Computer und EDV, also die Programme. Aber das war dann so, dass ich da sehr viel in der Verwaltung zu tun hatte und Ähnliches. Und meine Mitarbeiter, ich habe das Gefühl gehabt, die haben mich manchmal gehasst. Also, weil die sitzen dann vor einem technischen Problem in der Werkstatt. Wir haben eine große Werkstatt gehabt und die haben dann zwei haben da gesessen, einer hinten dran und haben dann irgendein Problem versucht zu lösen. Und ich bin vorbeigegangen, wollte eigentlich nur ins Lager was gucken und gucken auf den Bildschirm. Ja, was macht ihr da? Gebt doch mal das und das ein. Dann gucken die mich an und wir haben dann 2 Tage dran rumgezaubert und der Göller geht vorbei und guckt da drauf. Ich konnte da gar nichts für. Führungstechnisch war das natürlich gruselig. Ich hätte dann fragen können, habt ihr schon mal dies probiert? Nee, ich habe natürlich da voll mit der Axt reingehauen. Also nicht alles, dass da unterschwellig rübergekommen ist, ihr seid so doof, weil das waren die gar nicht. Ja? Aber
Thomas, manchmal, ich kenne solche Situationen, ja. Du kommst als Chef irgendwie rein, ja. Du hast sofort ein Bild vor Augen, sagst, mach mal da, drück mal hier, ja, ja, so kann es funktionieren.
Also im Sinne der kompetenten Führung hätte man da ganz anders agieren können und sollen. Da sind wir leider nicht ausgebildet in dem Bereich. Ja? Also wir lernen ja in unseren Schulen weder selbstständig sein, noch führen, noch irgendwas in dieser Richtung, Finanzen oder sonst irgendwas. Ich habe Kunden, die haben BWL studiert und haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja? Das ist ein theoretisches Wissen. Die können auch ein paar Zahlen hin und her schubsen, aber wirklich was passiert dort nicht. Und wir haben dann sehr früh schon angefangen mit der Erwachsenenbildung, mit dem IKL. Und ich habe dann gemerkt, es gehört mehr dazu, wie ein Programm bedienen zu können. Und wir haben dann wilde Sachen gemacht. Also zum Beispiel haben wir einen der weltbesten Visagisten engagiert, Ivan Sopotera. Er hat Christina Aguilera und Eva Evangelista, wie sie alle heißen, geschminkt. Und den haben wir engagiert und haben einen Kurs angeboten für Frauen, wie sie im Business auftreten können, dass sie selbstsicher sind. Weil wir gesagt haben, die Menschen sollten erfolgreicher werden. Und das war schon so der Anfang, so in die Richtung. Das war gar nicht bewusst, sondern wir haben einfach einen Bedarf gespürt. Ja. Und Mitte der 90er Jahre, da war eigentlich so, 96 war das, da gab es so eine Situation, die für mein Leben so eine entscheidende war. Du kennst das, es gibt immer so einen Punkt. Ja. Es ist zwar eine schleichende Entwicklung, aber es gibt so einen Urauslöser. Und dieser Urauslöser war, es kommt ein gut gekleideter Herr in unseren Laden rein und ich saß hinten im Büro und mein Verkäufer kommt ins Büro und sagt, der will den Chef sprechen. So ganz leise, so, das ist ein Unternehmer, also das riecht nach einem großen Auftrag, komm mal raus. Und ich bin dann raus und bin dann zu ihm gekommen und es war dann auch so, man hat gemerkt, das ist ein seriöser Herr und das hat sich auch bestätigt. Und er hat mir erzählt, er hat ein Maschinenbauunternehmen, ungefähr 120 Mitarbeiter und er hat eben gehört, dass ich eben auch Maschinenbau studiert habe, auch Maschinenbauingenieur bin wie er. Das war schon mal so die erste Verbindung, das ist mal ganz schön. Und er hat gesagt, das war Mitte der 90er Jahre, einige können sich vielleicht noch daran erinnern, da war Maschinenbau ziemlich gebeutelt. Und er hat gesagt, uns geht es gerade nicht so gut. Aber wir wissen, woran es liegt. Oder wir glauben zu wissen, woran es liegt. Wir machen alles noch von Hand. Also das Modernste, was wir haben, ist ein Fernschreiber. Ansonsten haben wir Schreibmaschinen mit Kohlepapier, ja, daher kommt das CC, Carbon Copy.
Ja,
aber die haben tatsächlich dieses schwarze Papier dazwischen gelegt. Ansonsten hatten die nichts gehabt, gar nichts. Ja. Und dann hat er gesagt, ich hätte gern für den ersten Schritt 25 Arbeitsplätze, einen Server, ein Netzwerk, damals Novell und so weiter. Die haben ja ein Schulungszentrum. Ich hätte gern, dass sie meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen in der Bedienung und so weiter, so ein Komplettpaket. Ich habe dann so im Kopf überschlagen, einen Auftrag zwischen 2.000 und 300.000 D-Mark damals. Also das war schon...
Das war ordentlich.
War okay.
Das war wirklich ordentlich.
Ja. War nicht unser größter Auftrag, weil wir als Systemhaus schon... aber war schon okay. Also was heißt... Nein. Also es war ein attraktiver...
Du hast dich gefreut, dass du den möglicherweise bekommen kannst.
Natürlich. Und dann habe ich mir das alles angehört. Und dazu muss man im Hintergrund wissen, wir haben damals natürlich versucht, weil ich ja mit Führung nicht so wirklich gut war, über alle möglichen Mechanismen meine Leute zu motivieren. Die waren an sich sehr motiviert, weil das halt alles auch Nerds und Freaks waren. Es gab ja zu der Zeit keine Ausbildungsberufe, sondern das waren ja alles Hobbyisten, die sich das reingezogen haben, weil sie es gern gemacht haben. Und das war eine gute Zeit. Besser wie wenn einer ausgebildet ist und sagt, ich habe keinen anderen Ausbildungsplatz gekriegt. Ja. Das waren alles Nerds. Und wir haben damals ein Provisionssystem gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen eine Teamprovision. Damit das nicht auf ein Einzelnes ist, weil es ist eine Teamarbeit. Ich mache das erste Gespräch, den Service macht jemand anders, das Installieren macht jemand anders, es muss alles funktionieren, deswegen haben wir Teamprovision gehabt. Das so viel zum Hintergrund. Und dann habe ich mir das angehört, was der Mensch dann zu mir gesagt hat, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, es tut mir sehr leid, ich kann Ihnen nicht helfen, das kann ich Ihnen nicht liefern.
Bumm.
Und dann habe ich gehört, wie so mental im Hintergrund einige rückwärts umgefallen sind, die im Büro dann so lauschenderweise gestanden haben.
Die
haben natürlich auch mitgerechnet. Die haben sich ausgerechnet, was so in den nächsten Monaten an Provision zusätzlich aufs Konto kommt. Und der Chef sagt, nee, das kann ich Ihnen nicht liefern. Und ich habe auch gesagt, ich werde es Ihnen auch nicht liefern. Und dann geht er so einen Schritt zurück, und du kennst das, wenn du so von oben bis unten gemustert wirst. Ja? Und dann sagt er zu mir, sagen Sie, war das jetzt ein Fehler, dass ich Ihnen am Anfang gesagt habe, dass es gerade nicht so gut läuft? Sag ich, nee, das ist nicht das Problem, weil wir arbeiten mit Factoring zusammen, wir können die Anlage verleasen, also das ist nicht das Problem. Und das Factory, wir machen halt vorher also eine entsprechende Abfrage, ich bin da ganz offen gewesen, also das funktioniert schon, und vor allem, wir kriegen dann von dem Factory das Geld, also das ist nicht mein Problem, überhaupt nicht. Mein Problem ist ein völlig anderes. Das, was Sie mir gesagt haben, löst nicht Ihr Problem. Weil wenn wir diese EDV einführen, kann ich Ihnen eins versprechen, das Chaos wird nur noch schlimmer. Weil Sie haben keinerlei Abläufe, keinerlei Prozesse, nichts definiert. Wenn ich dort jetzt EDV installiere, dann haben Sie einen Scheißprozess mit EDV. Vorher haben Sie, ich habe nicht gesagt Scheißprozess, aber ich habe es dem ziemlich deutlich ausgedrückt, der wusste also, was ich meine. Und Sie, wenn Sie einen Plan machen, eine Struktur entwickeln. Es heißt Informationsverarbeitung. Wo geht denn eine Information rein? Wer hat die zu sehen? Wer hat die zu entscheiden? An wen geht die weiter? Mit welchen Veränderungen wird die angereichert? Und wo kommt sie wieder raus? Und so weiter. Wenn wir das haben als Ablauf, als Struktur und so weiter, dann kann ich Ihnen diese Struktur per EDV abbilden. Aber vorher nicht.
Der aufmerksame Zuhörer wird jetzt merken, wie brillant das ist. Aber es ist brillant, weil du die Leistung, die du anbietest, in einen Rahmen stellst und sagst, ja, das kann so sein, aber sie werden nicht besser sein, sie werden nur mehr Geld ausgeben.
Genau.
Und dann bereitest du natürlich die Plattform für eine ganz andere Ebene. Ja. Und die ist dann wahrscheinlich genauso eingetreten, wie du es dir vorgestellt hast.
Ja, ich habe ihm dann auch gesagt, wissen Sie, ich möchte das gerne in 10 Jahren noch machen. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, und auch wenn es nur gerüchteweise ist, dass die Firma Datatec, so hieß mein Unternehmen damals, Datatec EDV-Systeme, für mehrere hunderttausend D-Mark dort harten Software installiert hat und sie deswegen, dass ihnen sozusagen doch den Todesstoß verpasst hat, ich möchte weiterhin Kunden haben. Wir waren sehr erfolgreich. Ja. Ich sage, das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Und das hat er hat gar nicht geantwortet. Und weißt du, kennst du das, wenn jemand nicht antwortet, dann sind so 10 Sekunden, 30 Sekunden, das fühlt sich an wie eine Ewigkeit.
Du und merkst, was passiert. Was kann das sein? Du bist ganz gespannt auf das Ergebnis.
Ja, die meisten machen dann einen bestimmten Fehler. Und das habe ich sehr früh gelernt. Das Aushalten der Stille.
Aushalten.
Genau. Es ist etwas, was mir extrem schwer fällt, aber ich habe das gelernt, dass das sein muss. Ich habe gemerkt, das rattert und alles, was du jetzt sagst, ist falsch. Und es hat dann gefühlt ein paar Minuten gedauert, wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, wie auch immer. Es war eine Ewigkeit. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, ich war schon in 3 anderen Systemhäusern. Die haben mir Angebote gemacht zwischen 200 und 300.000 D-Mark. Keiner von denen hat gesagt, dass ich da noch vorher was zu tun habe. Könnten Sie denn so eine Beratung machen? Das war 96, 25 Jahre. Ich habe gesagt, na klar.
Das war wahrscheinlich der Augenblick, wo deine Mitarbeiter so langsam wieder
die haben gesagt, das war aber mutig. Und haben gesagt, naja, so mutig war das gar nicht, weil wir konnten es ja tatsächlich, weil wir hatten ja Präferenzmodelle gehabt, wo wir wo das genau passiert ist, wo wir also vom Kunden so einen Plan auf den Tisch gelegt bekommen haben und sagen, guck mal, das sind unsere Prozesse im Unternehmen, das passiert hier alles, kannst du das abbilden? Und was dazu kam, ich hatte aus Eigennutz, wollte ich mein eigenes Unternehmen nach vorne bringen und habe damals schon eine Ausbildung zum EKS, also nicht Berater war das nicht, sondern ich habe einfach dieses EKS-System, also die engpasskonzentrierte Strategie gelernt. Und das hat mir in der Situation unglaublich geholfen. Ich habe das nur für mich gemacht, um mein Unternehmen halt noch besser zu positionieren. Aber in dem Fall hat das natürlich, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ja. War der perfekte Zeitpunkt. Und dann habe ich nicht nur diesen großen Auftrag bekommen, sondern vorher den Beratungsauftrag. Das war mein erster Beratungskunde. Und ich darf sagen, die sind heute Weltmarktführer. Ja, die machen Waschmaschinen für Druckereien. Mhm. Also, die haben damals, also die Positionierung war, wir machen Sondermaschinenbau. Und dann sagt, was heißt Sondermaschinenbau? Naja, alles, was nicht in Serie gefertigt wird. Und das ist natürlich gruselig, weil du kannst dir vorstellen, Großmaschinen, die nicht in Serie, da gibt es eine Bandbreite. So, und dann habe ich gesagt, was könnt ihr besonders gut, was machen die besonders intensiv? Und die hatten damals schon so einen kleinen Schwerpunkt, eben diese Waschmaschinen. Und wenn man das einem Laien sagt, das ist eine Waschmaschine für Druckereien, dann denkt er, was soll das denn? Aber du musst dir vorstellen, eine große Druckanlage, da gibt es Druckwalzen, die sind 1,50 Meter im Durchmesser, 2 Meter lang, 10 Tonnen schwer, Riesendinger, ja. Wer macht denn die abends sauber? Die Putzfrau? Eher nicht, ja. So, und dann gibt es eben einen Lastenkran, der fährt da rein und hebt diese Riesenwalze in eine Waschmaschine. Mhm. Die Waschmaschine ist so mindestens so groß wie dieser Raum oder noch größer. Und dann wird eben mit Chemikalien und mit Hochdruck und so weiter, wird die gereinigt. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weil da geht es um Umweltschutz und so weiter, um Recycling, schon damals, ja, weil es teilweise auch sehr giftige Stoffe waren. Also war ein hohes Know-how erforderlich. Und das hat die einzigartig gemacht. Und das war sozusagen der Anfang meiner Beratungskarriere.
Und das Schöne ist ja, es gibt ja so manche Reden, da fällt ja so eine Essenz wie so eine reife Frucht heraus. Für mich fällt aus dieser Geschichte auch eine reife Frucht dabei heraus. Du wirst sie wahrscheinlich gar nicht erahnen, aber für mich ist sie ganz klar das Thema Verantwortung. Was du gemacht hast, du hast nicht auf den kurzfristigen Gewinn abgezielt, sondern du hast Verantwortung übernommen. Nicht nur für dich, für dein Unternehmen, weil möglicherweise hätte es ja Probleme gegeben. Trotz Factoring, wenn das Unternehmen pleite ist, dann geht einfach halt nichts mehr. Ja, ja. Und du hast aber die Verantwortung für den Kunden übernommen, sagt, alles prima, alles schön. Aber aus meiner Expertise kann ich sagen, hier fehlt etwas. Hier müssen wir erstmal einen Prozess definieren, bevor wir den technisch ausstatten. Und das finde ich so fantastisch.
Ja, das hört sich so im Nachhinein alles so toll an. Da könnte man sagen, ich war besonders mutig und so. Aber es war tatsächlich, ich fühlte mich nicht mutig oder sowas, sondern ich hätte es dem wirklich nicht verkauft. Und ich glaube, deswegen hat er auch bei mir bestellt, weil er das gemerkt hat. Also es war jetzt kein, man kann ja sowas auch trainieren, ja, dass man solche Sachen macht. Heute würde man sagen, naja, du hast das Angebot knapp gemacht und hast es beschränkt und so. Das waren alles nicht in meinem Kopf drin. Ich hätte es ihm tatsächlich nicht verkauft.
Thomas, weißt du, ich meine, den guten Unternehmer zeichnet eins aus, Intuition. Der hat das vorher nicht gelernt, hat es nicht geübt, aber du hast einfach intuitiv gehandelt. Du hast gesagt, nee, das kann nicht richtig sein, wir machen es mal so.
Ja, ja. Ja, und diese Mischung, also ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses Nerdige, wenn ich mich selbst einschätzen sollte, dann habe ich so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist so diese blaue Struktur aus der Biostrukturanalyse.
Biostruktur.
Aus der Biostruktur, genau. Dieser blaue Aspekt, der bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also in die Zukunft denken, das technisch-wissenschaftliche, das Klare. Ich liebe Mathematik, ich liebe Physik. Als Hobby auch sogar Kernphysik habe ich mich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Also alles diese Dinge, wo man sagt, oh, tiefblau, ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einen exakt gleich großen Grünanteil. Also ich mag es, mit Menschen zu kommunizieren. Ich interessiere mich für Menschen. Ich kann Menschen lesen, glaube ich, ja, und fühle das. Und das ist natürlich, sind zwei Widersprüche. Mhm. Und das ist auch ganz spannend. Es gibt ja diesen berühmten ersten Eindruck. Und da kommt es immer darauf an, in welcher, diese zwei Ebenen sind ja nicht gleichzeitig vorhanden, sondern die sind mal so, mal ist das stärker, je nach Situation. Und du triffst mich in der Situation, wo der Blauaspekt sehr stark ist und denkst, ach guck mal, der kann ja auch kuscheln, Oder umgekehrt.
Ja. Lieber Thomas, lass uns mal den, der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt fragen, oh, Biostrukturanalyse habe ich mal gehört. Lass mal zwei, drei Worte darüber verlieren. Biostrukturanalyse, was ist das und wie kann uns das im täglichen Leben helfen?
Also ich liebe die Biostrukturanalyse, weil wir sie auch im Marketing einsetzen können. Und deswegen ist es tatsächlich vielleicht interessant. Also geht von der Grundidee aus, ist von Rolf Schirm in den 70er Jahren entwickelt worden, zusammen mit einem Gehirnforscher. Und es gibt ja viele Persönlichkeitsmodelle.
Ja.
Und das große Problem an diesen Persönlichkeitsmodellen ist, dass das Ergebnis, was die liefern, richtig ist. Warum ist das ein Problem? Also ja, viele hätten jetzt vielleicht erwartet, dass ich sage, viele haben nicht das richtige Ergebnis. Das Problem liegt darin, du siehst das Ergebnis eines solchen Tests und sagst, ja, das bin ich. Was dir der Test aber nicht sagt, welche dieser Eigenschaften, die dort zu sehen sind, sind denn fest verankert in deinen Genen und welche kannst du ändern? Was ist vielleicht sogar deine Lebensaufgabe, die zu ändern und zu entwickeln? Das siehst du daran nicht. Und deswegen liebe ich die Biostrukturanalyse. Die Biostrukturanalyse sagt, hier geht es um die Gene, um das, was unveränderlich ist. Hier wird nicht der Charakter beschrieben, weil der kann sich ändern. Wir wissen, dass sich die Charaktereigenschaften eines Menschen durch ein Trauma, zum Beispiel traumatische Erlebnisse, von einer Sekunde auf die anderen ändern kann. Da gibt es ganz viele Beispiele für.
Absolut.
Gene können sich auch im Rahmen ändern, aber es ist ein Modell. Biostrukturanalyse ist ein Modell und da geht es nicht darum, da ins Kleingedruckte zu gucken, dass wir auch im Subbereich auch Gene verändern können im Laufe der Zeit, sondern geht es um die grobe Einordnung, weil alles andere, es ist eh kein exakter Bereich, wo ich sage, da kommt jetzt Komma irgendwas raus, sondern das ist eine Einschätzung, aber die Einschätzung reicht uns. Und Rolf Schirm hat eben, ist davon ausgegangen, dass er gesagt hat, wir haben diese drei Gehirnteile in uns, nämlich einmal das Stammhirn, was 250 Millionen Jahre alt ist, ja, deswegen richtig, auch Reptiliengehirn genau. Genannt, also es hatten schon Dinosaurier.
Genau, ja.
Ja. Dann das Zwischenhirn, das haben alle Säugetiere, da geht es um die Entscheidung Freund oder Feind, Schmerz oder
Flucht
Liebe.
Oder Angriff, genau.
Flucht oder Angriff, ganz genau. Mhm. Da geht es auch schon um Emotionen, ja, das ist das eben Jäger oder Gejagter. Und dann gibt es die Wesen, das ist im Wesentlichen der Mensch, mit dem Großhirn. Da geht es eben um in die Zukunft denken, um das Rationale, um Symbole, also Mathematik zum Beispiel, auch Sprache, auch Schriftsprache. Die Schriftzeichen sind ja ein Symbol für eine Idee, also auch die Sprache sind ja Symbole. Wenn ich dir sage, Eis am Stiel, dann hast du eine bestimmte Vorstellung. Ja? Das kann eben geschmacklich sein, das kann aber auch der Film sein.
Sag ihn neu, der fällt mir sofort ein.
Genau. Ja. Und diese drei Ebenen, die haben wir alle, alle Menschen haben das, ja, also, aber unterschiedlich ausgeprägt. Und Rolf Schirm hat eben versucht herauszufinden, das war seine ursprüngliche Aufgabe, wann sind wir denn erfolgreich? Also welche Biostruktur müsste denn jemand haben, um erfolgreich zu sein? Da hat er einen großen Auftrag bekommen von einem Industriekonzern, das herauszufinden. Und nach unglaublich umfangreichen Recherchen, die wirklich Millionen von D-Mark damals gekostet haben, das war ganz, ganz toll, dass da so viel Geld investiert wurde, hat er das Ergebnis präsentiert und hat gesagt, also wir wissen nicht, welche Biostruktur Menschen besonders erfolgreich macht. Aber wir wissen, es spielt auch keine Rolle. Und dann haben alle geguckt, wieso spielt es keine Rolle? Mhm. Weil du bist dann zwangsläufig erfolgreich, wenn du so bist, wie deine Biostruktur es dir vorgibt. Sprich, authentisch. Ja, dieses berühmte Wort.
Das wir immer wieder hören.
Genau. Ja, genau. Und diese Authentizität, ja, das macht Menschen erfolgreich. Also wenn jemand ein sehr blau-dominanter Typ ist, dann wird er erfolgreich, wenn er mit sachlichen Argumenten, wenn er wirklich das Stück für Stück aufbaut. So, und jetzt komme ich zum Marketing. Wenn wir aber wissen...
Dann lass uns doch mal kurz die drei Farben erklären. Was heißt es, blau, grün und rot zu sein?
Ja, das ist
was
einfach...
Was ist da die Dominanz?
Also es ist immer, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, wenn jemand sagt, ich bin ein blauer Typ, ein grüner Typ oder roter Typ, weil es immer nur um Dominanzen geht. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eine Doppeldominanz, grün und blau. Grün ist Stammhirn, blau ist eben Großhirn, also Ratio und Emotionen und Gefühle mit Menschen zusammen Das ist im gleichen Maße, während der Rotanteil, also sprich dieses Gewinnen wollen um den Preis, das hat mir damals geholfen, ja, vielleicht dieses Dominante, das ist eher weniger vorhanden. Und aber bei der Biostruktur ist eben auch ganz, ganz wichtig, was ist weniger vorhanden. Weil manchmal macht das einen Menschen mehr aus, welche Eigenschaften er nicht hat, wie die Eigenschaften, die er hat. Ja, deswegen kann man, es sind auch keine Schubladen. Deswegen wehre ich mich dagegen, wenn jemand sagt, du bist ein Grüner, Blauer oder so oder sonst was. Und dann kommt eben auch auf die Ausprägung drauf an. Ja. Da gibt es ganz große Felder. Aber wenn wir das schaffen, und das schaffen wir innerhalb von wenigen Sekunden, jemand anders zumindest mal so einzusortieren, dass wir einen groben Blick haben. Also, wie ist der gekleidet, was für eine Uhr hat er, wie sieht dein Schreibtisch auf, wie gibt er mir die Hand, gibt er mir überhaupt die Hand? Gut, in Corona-Zeiten eher weniger. Aber ist es so, beim Begrüßen, ist es so, dass er mit dem Oberkörper so nach vorne geht und so mehr zugeneigt ist, dann spricht vieles dafür, dass es so ein menschenbezogener, grün dominanter Typ sein könnte. Oder sagt er beim Begrüßen, geht er so diese Mikroimpression nennen wir das, er geht so ein ganz kleines bisschen zurück. Beim Begrüßen mit der Hand, dieser angewinkelte Arm im rechten Winkel. Warum angewinkelt? Weil zweimal halbe Länge gibt ganze Länge und das ist Schlagdistanz. Genau. Das ist, wir gucken mal, wer von uns beiden so der King im Ring ist. Ja, so. Und natürlich, wie bei allen Systemen, nicht, oder wie auch bei Körpersprache und Ähnlichem, nicht ein Hinweis, sondern eine Reihe von Hinweisen. Und dann können wir innerhalb von Sekunden, übrigens auch am Telefon, jemanden zumindest mal so in etwa einschätzen. Und das hilft unglaublich, wenn wir Argumente nehmen, weil, also Beispiel, mit meinem Produkt wirst du Marktführer. Dann wirst du alle anderen vom Markt fegen.
Das ist, und ich sag dir ganz genau, wenn ich ein rotdominanter Typ bin, dann ist das genau die richtige Ansprache für mich.
So. Und wenn du aber ein gründominanter Typ wärst, dann würde ich das überhaupt nicht anmachen.
Genau.
Sondern dann würdest du sagen, also
dann bekommen sie viele lieben dich.
Genau,
die deine Kunden lieben dich. Viele Fans
wirst viele du haben. Fans, ja, die lieben dich. Das sind solche Argumente. Mhm. Ja. Wenn du ein blaudominanter Typ wärst, dann helfen halt solche Argumente wie.
Also schauen Sie mal, wissenschaftliche Erkenntnisse.
Du bist der Erste.
Genau.
Es gibt es noch nicht ganz neu. Du bist wirklich, das ist die Zukunft. Hier kannst du wirklich in die Zukunft investieren. Du wirst der Erste sein. Du wirst Vorreiter sein. Das ist für Blaudominanzen sehr, sehr attraktiv. Für blaudominante Menschen. Und das zu erkennen, weil wir haben ja diese Fähigkeiten, ohne uns zu verbiegen, in den Pool reinzugreifen und in den Pool reinzugreifen. Übrigens bei gedruckten Produkten oder bei Webseiten können wir das Spiel noch eleganter spielen. Wir könnten zum Beispiel eine Seite gestalten, wo nur Argumente drin sind für gründominante Leute, eine Seite für rotdominante und eine Seite für blaudominante. Weil bei vielen Produkten gibt es ja für alle drei Themenbereiche Argumente. Und was dann wissenschaftlich sehr spannend ist, wenn du ein bestimmter Typ bist, dann nimmst du diese Seite, die deiner Biostruktur entspricht, als relevant da, und wenn man dich befragt, hast du gar nicht wahrgenommen, dass es die anderen beiden Seiten überhaupt gibt, weil die nicht in Resonanz mit dir treten. Mhm. Also es ist hoch spannend und deswegen liebe ich die Biostruktur so, weil es einfach eine Genetik ist und jeder Karnickelzüchter weiß, dass wir durch Gene eben beeinflusst werden. Es gibt noch den Charakter, aber das ist im Marketing zu komplex. Und wir können nicht sagen, also ich will ja was verkaufen, das machen, lass uns mal erstmal einen Persönlichkeitstest machen oder eine Analyse und so. Das ist da nicht geeignet.
Das Spannende dabei ist aber, das ist ein sehr komplexes Thema. Man kann ja Stunden, Tage lang darüber sprechen, also ganze Seminare und Kurse über Wochen darüber abhalten. Das Interessante dabei ist, finde ich aber, die Erkenntnis, dass einfache Rezepte nicht funktionieren. Einfache Rezepte, du musst das machen, dann machst du das, dann machst du das, wie wir das oft in Verkaufstrainings haben. Da wird ein Leitfaden abgespult, also der Kunde sagt das, dann sagst du das. Einwand, Vorwand und Entgegenbehandlung, sondern es kommt darauf an, den ganzen Menschen zu sehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und den ganzen Menschen, den siehst du ja auch in deinem täglichen Mentoring. Denn du begleitest ja Menschen auf dem Weg zum Erfolg, verantwortlich auf dem Weg zum Erfolg. Schaust erstmal, was ist das für ein Mensch? Und dann geht es weiter. Wie machst du das, wenn jetzt jemand zu dir kommt als Klient? Welche Klienten begleitest du überhaupt in deinem Mentoring?
Also es sind immer Einzelunternehmer und Unternehmerinnen. sogenannte Solopreneure.
Solopreneure, das klingt
ja, was ein schöner Name, was ist, das hat für mich so einen Klang wie, meine Frau reitet und hat ein Pferd und da gibt es so diesen Begriff des Horsemanships.
Ja.
Das ist eine bestimmte Art und Haltung, mit den Tieren und den Pferden umzugehen. Und so ähnlich ist es dort auch. Das ist Entrepreneurship, ist eine Haltung, eine unternehmerische Haltung. Das sind, ich begleite keine Start-ups. Also bei uns im deutschsprachigen Raum ist es leider so, dass wir Dinge einfach übersetzen und dann unglaublich viel verloren geht.
Ja.
Also wir verwechseln nämlich, wir sagen Gründer ist ein deutsches Wort und Startup ist die Übersetzung für Gründer. Das stimmt aber nicht. Founder ist die Übersetzung für Gründer.
Richtig, ganz genau.
Und ein Startup und ein Founder, wenn man bei der englischen Sprache bleibt, oder ein Gründer und ein Startup, es gibt da im Deutschen kein Äquivalent für Startup, das sind zwei himmelweite Unterschiede. Das, und ich begleite Gründer. Das sind Menschen, die sind das Unternehmen. Die haben nicht ein Unternehmen, sondern die sind das Unternehmen. Die brennen dafür. Ein Startup muss vor dem Start schon überlegen, wie sieht unsere Exit-Strategie aus? Wann wollen wir für 1 Milliarde an Google verkaufen? Die sogenannten Unicorns, du kennst das, ja?
Ja,
und das ist vollkommen legitim. Und du musst für ein Startup, wenn du es richtig machst, immer ein Team haben. Ein Startup kann man nicht alleine gründen. Geht in der Regel schief. Umgekehrt, wenn du die Unternehmen, die zu mir kommen und die machen das zu zweit oder zu dritt, da werde ich immer extrem vorsichtig, weil das kann man nur alleine machen, weil man, man kann hinterher ein kleines Team aufbauen. Aber das zu gründen im Team ist sehr schwierig, weil irgendwann kommt die Situation, der eine der beiden Gründer sitzt von morgens um 7 bis abends um 10 im Büro und der andere kommt um 11 Uhr morgens rein und sagt, pass mal auf, am Anfang war das ja ganz nett, aber ich sitze hier jeden Tag von morgens um 7 bis abends um 10 und du bist den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Findest du das in Ordnung? Und dann sagt der andere, weißt du, ich bin 10 Minuten auf dem Golfplatz und mach mehr Umsatz wie du den ganzen Tag im Büro. Findest du das in Ordnung? Und das sind solche Dinge. Also das sind so Konstellationen, die gehen nur dann gut, wenn die Kompetenzen ganz weit auseinander liegen. Also der eine ist der kreative Kopf, der andere ist der Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Und die, das ist von Anfang an so vereinbart. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, das sind zwei Gründer gewesen, die sind mittlerweile pensioniert. Der eine ist sehr stark in der Politik, also sie haben ihr Unternehmen für etliche Millionen verkauft. Der eine ist in der Politik und der andere ist jetzt als Berater. Ich darf ihn wieder begleiten, um ihm zu zeigen, wie man richtig berät, weil er sagt, ich bin zu jung und zu fit, um mein Wissen für mich zu behalten. Und das charakterisiert meine Kunden. Die haben ein Sendungsbewusstsein. Die wollen die Welt verändern, verbessern. Die wollen eine Delle ins Universum hauen, wie Steve Jobs gesagt hat. Ja. Und diese beiden Komponenten, die sind befreundet. Die sagen von sich, dass sie befreundet sind. Die sind heute noch per Sie. Wir haben 30 Jahre zusammengearbeitet. Das hat funktioniert.
Unglaublich. Ja. Aber unglaublich. Es funktioniert.
Ja. Also das sind so Dinge. Also deine Frage auf den Punkt zu bringen, ich begleite Menschen, die ihr nichts weiter haben wie ihr Know-how. Also ganz, ganz große Expertise, großes Wissen. Keine Anfänger, die sagen, ich weiß noch nicht genau, hast du eine Idee, was ich machen könnte?
Genau.
Das können andere gut und das ist auch legitim. Das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist, jemand ist schon richtig gut, hat richtig was zu sagen, könnte die Welt verändern und verbessern. Und keiner weiß es.
Und Thomas, das finde ich ja das Tolle. Du setzt das ja mit ganz wenigen Worten und mit einem Bild in die Tat um. Ich darf das einmal zeigen. Wenn hier steht auf deinem Flyer, wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmern mit Erfolg, dann ist das ein Werteversprechen.
Ja, genau.
Das sagt alles aus. Das sagt alles aus über das, was du tust.
Genau.
Und dann diejenigen, die das Bild nicht sehen können, da gibt es ein Bild in Gelb, was ohnehin ja gelb, das ist kreativ, das regt an. Da ist ein Mensch, der mit zwei Händen oben auf einem Berg steht, der hat schon etwas erreicht und der reicht jemanden, der unten ihm eine Hand gibt, der reicht ihm etwas. Und das ist ein wunderbares Bild.
Aber wenn du auf das Bild schaust, ist mir ganz, ganz wichtig, der hat die erste Stufe schon erklommen.
Ja, genau.
Der kniet nicht vor mir im Sinne von Massa, helf mir oder sowas, ja, sondern wirklich, der ist schon jemand und der weiß auch, was er kann. Meine Kunden zum Beispiel haben ein Problem nicht, was viele andere auch haben. Das zieht sich durch alle Kunden durch, die ich habe. Die haben nie ein Abschlussproblem. Weil wenn die mit jemandem am Tisch sitzen, können die mit ihrer Einstellung, mit ihrem Wissen so überzeugen, dass diese ganze Abschlusstechnik, wie mache ich den Sack zu, wie das alles genannt wird, ist völlig irrelevant. Weil die haben dann in 90% der Fälle einen Auftrag. Wenn ich frage im Vorgespräch, wie groß ist deine Quote, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, dann kriege ich, und das ist wirklich, wirst du mir bestätigen, viele sagen 70, 80, teilweise 90%, und es ist nicht übertrieben mit 90%. Der Dreh- und Angelpunkt ist ein ganz anderer. Deren Problematik ist, mit jemandem an den Tisch zu kommen.
Ja.
Das ist das Problem. Und ich habe so einen Vortrag, der heißt, warum verdient mein Konkurrent diese Schnarchnase so viel Geld und ich nicht?
Ja.
Und der Titel ist gar nicht von mir, sondern das hat mir wortwörtlich mal ein potenzieller Klient, der mich dann hinterher gebucht hat, auch gesagt. Ich habe den übrigens bei einer GSA-Veranstaltung, bei einer Convention kennengelernt. Und da gibt es immer am Ende der Convention eine tolle Gala-Veranstaltung. Und wir saßen zusammen an so einem Achtertisch, das sind immer so runde Tische, wird dann mehr oder weniger zufällig zugeordnet. Und rechts neben mir saß ein Mensch, mit dem ich mich gut unterhalten hat, also sehr offen. Und links neben mir eher ein Introvertierter. Also wirklich, ich will nicht sagen schüchtern, aber einfach introvertiert. Und er hat immer, ich habe dann am Anfang versucht, ihn ins Gespräch mit reinzuziehen, ist mir nicht so wirklich gelungen, aber ich habe ihm dann nicht den Rücken zugedreht, sondern habe versucht, ihm dann immer so dann zugenickt und so. Okay, aber das Gespräch war zwischen uns beiden hier. Am Montag nach der Veranstaltung klingelt bei mir das Telefon, war das dieser Nachbar. Man sagt, also der Abend war so toll, ich habe so viel gelernt, hat nur zugehört, ja? Mhm. Aber es war so spannend, ich glaube, ich brauche sie. Ich würde sie gerne buchen, weil ich habe folgendes Problem. Ich glaube, ich traue mich jetzt das gar nicht zu sagen, aber ich glaube, ich bin besser wie alle anderen. Ich habe mehr Know-how, ich bin besser qualifiziert, ich habe mehr Erfahrung. Ich bin nicht der Typ, der das sagt, aber es ist einfach so. Und es gibt Leute, die reden Bullshit.
Ja.
Und haben mehr Erfolg wie ich.
Genau.
So, und der hat mir dann gesagt, da gibt es diesen Konkurrent, das ist eine absolute Schnarchnase, von dem stammt dieser Begriff, dieser Konkurrent ist eine absolute Schnarchnase und verdient deutlich mehr Geld wie ich. Können wir das ändern? Und das ist so ein ganz, ganz typisches Setting. Jemand hat Ahnung, jemand hat wirklich eine hohe Kompetenz und will das auch selber umsetzen, will die Welt verändern, will die Welt verbessern. Das sind meine Kunden.
Ja, und ich finde, das Bild ist ja auch wieder wirklich wunderbar, denn bei vielen geht es gibt ja viele Zweifler, die sagen, ja, ich kann, ich könnte und so. Manchmal geht es mir auch so, dass ich denke, ja, Mensch, ist die Nummer nicht zu groß, kannst du das wirklich? Und wenn du dich dann mit Menschen umgibst, die sagen, ja, stimmt, klar, nee, das ist ohnehin, das ist nicht. Dann hast du die Leute, die dich, wenn du da oben bist auf dem Stuhl, es ist so leicht, jemanden hinunterzuziehen und ihm die Hand zu reichen. Aber wie schwierig ist es, aus deiner Position jemanden nach oben zu bringen, zu helfen? Ja. Und das Schöne ist ja bei dir, dass du ein richtiges System entwickelt hast. Und wir Menschen brauchen ja Systeme, wir brauchen Struktur, wir brauchen eine Strategie. Und du hast eine ganze Strategie entwickelt, wie das funktionieren kann. Das ist nämlich dein High-Performance-Modell. Und wenn wir uns das einmal anschauen, dann sieht das erstmal sehr komplex aus. Aber wenn du es gleich erklären wirst, dann merken wir, dass es relativ einfach ist und dass es logisch aufgebaut ist. Was ist der Kern deines High-Performance-Modells, Thomas?
Also vielleicht müssen wir erstmal gucken, warum heißt das überhaupt Performance-Modell? Mhm. Weil, du hast vorhin die Intuition angesprochen, mhm. aber wir brauchen auch den Gegenpart dazu, wir brauchen die Messbarkeit. Also wenn wir heute ein Plakat entwerfen, ein Werbeplakat, und damit die Stadt zupflastern, dann merken wir indirekt, vielleicht an den Zuwächsen der Umsätze, dass da irgendwas funktioniert. Wir können aber zum Beispiel nicht sagen, ob das Plakat an der Kreuzung ist, an der Kreuzung, oder ob es vielleicht dann doch der Internetauftritt war, mhm. oder unser Vortrag, den wir gehalten haben. Das ist nicht messbar. Es ist nur gefühlt. Das ist so Hoffnungsmarketing. Ja? Wir hoffen, dass es funktioniert. Oder Henry Ford hat gesagt, die Hälfte ist zum Fenster rausgeworfen.
Ja.
Leider wissen wir nicht, welche Hälfte. Ja?
Genau.
Und das ist heute ein bisschen besser. Wir können heute Performance-Marketing machen. Und Performance heißt, wir können die Performance messen. Wir wissen also genau, wer hat wo, wie oft, auf welche Anzeige geklickt, was funktioniert nicht. Und deswegen heißt es Performance-Modell, weil ich dadurch Dinge messbar machen kann und in ein System reingieße. Das ist jetzt System, ich nenne es lieber Modell, weil System ist mir zu starr, weil die einzelnen Elemente in diesem Modell unterschiedlich stark bewertet werden können. Also Beispiel, die drei Hauptthemen dort ist eben, da geht es um Positionierung, es geht um Marketing und es geht um Sales, also Verkauf. So, wenn jetzt, wie in dem Beispiel eben, dann der Verkauf gar nicht dein großer Schwerpunkt ist, dann sind das nicht drei gleichberechtigte Bereiche, sondern dann geht es vielmehr um den Bereich Positionierung am Anfang und um den Bereich Marketing, weil das Sales kannst du schon.
Ja, ja.
Und wenn das dann läuft und wir sagen, wollen dann den nächsten Schritt in der Evolutionskette weitermachen, dann reden wir dann über den Verkauf, wo du sagst, okay, wie kriegen wir das hin, zum Beispiel auch passiv zu verkaufen? Wenn ich nicht mit jemandem am Tisch sitze, über Video oder sonstige Dinge. Ja? Aber zunächst mal kommt es eben darauf an, Leute an den Tisch zu kriegen. Und so ist dieses, deswegen mag ich das lieber als Modell bezeichnen und nicht als
Modell,
System.
Damit kann man etwas modellieren.
Richtig,
man kann das
genau.
ein bisschen verändern. Man kann die Gewichtung anders setzen. Und wenn du über passives Verkaufen, dann sprechen wir über Skalierungsmöglichkeiten.
Genau.
Wie kann ich also es schaffen, nicht nur Zeit gegen Geld zu verkaufen, wie es ja, ich sag mal, vielleicht 95% aller Unternehmer-Solopreneure machen, die als Therapeuten sind, als Coach tätig sind. Sie verkaufen immer Zeit gegen Geld, 1:1. Und aus dieser Falle herauszukommen, das kannst du auch deinen Klienten zeigen.
Ja, wir nennen das Value-Based Fee. Mhm. Der Begriff ist nicht von mir.
Aber er klingt gut.
Er klingt gut, ja. Und er trifft vor allen Dingen den Kern der Sache. Das heißt, es gibt ein Value, einen Mehrwert.
Ja.
Und bitte nicht verwechseln, das ist mir ganz wichtig, mit Ergebnis. Also es ist nicht eine Bezahlung, die sich am Ergebnis orientiert. Das heißt, ich arbeite und messe am Ende das Ergebnis und werde dann vom Ergebnis sozusagen provisioniert. Mhm. Das ist was anderes. Das ist auch ein mögliches Modell, ist nicht mein Favorite, weil immer viele Faktoren damit reinspielen, ob so eine Maßnahme wirklich erfolgreich wird. Weil wenn du dich zu Hause hinsetzt und denkst, der andere macht das schon und drehst Däumchen, dann kann ich mir den Wolf abarbeiten, das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es viel geschickter zu sagen, welches Potenzial haben wir denn überhaupt? Und was wäre das wert? Ja, und da gibt es ein schönes Beispiel, was ich immer wieder verwende. Wenn ich Menschen frage, angenommen, du weißt, wie ich arbeite, und du schickst mir jetzt einen Kunden, also jemand sagt, ich bräuchte da Unterstützung, und du sagst, du, da kenne ich jemand, ruf doch mal den Thomas Göller an. Und das funktioniert, und es gibt einen Kunde, wird ein Kunde von mir, und dann schicke ich dir irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit, ein Dankeschön dafür, und dann ist es wahrscheinlich für dich auch in Ordnung. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, was passiert aber, wenn du mir noch einen schickst? Und noch einen, weil da irgendwie vielleicht wie so eine Art Quelle, so ein Wespennest da ist. Ja? Ab dem wievielten Kunden denkst du darüber nach, dass ich dir auch eine monetäre Anerkennung zuwenden müsste? Und ich ergänze die Frage, was glaubst du, ab dem wievielten Kunden, den du mir schickst, denke ich darüber nach, dass es mit einer Flasche Wein oder was auch immer nicht mehr getan ist? Also wir haben das Problem beide, weil wir ja dieses Äquivalent haben. Und ich sage jetzt mal...
Ich denke in der Praxis so, ab dem dritten würde ich schon sagen, jetzt hat er schon wieder Flasche Wein, ist ganz nett, aber wenn ich jetzt, dann fange ich nämlich an zu rechnen und sage, oh, was bringt es dem Thomas eigentlich, wenn ich ihm den sage, da hat er sicherlich was. Ja, also wäre schön, wenn wir uns mal zusammensetzen und darüber mal uns überlegen, was kann denn deine Gegenleistung sein?
So, und wenn wir jetzt, wir haben das nicht geprobt und das ist nicht geskriptet, wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, so eine Situation, was für eine Zahl hast du im Kopf in Prozenten von bis? Also was wäre so ganz spontan, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, was wäre fair in deinen Augen?
Naja, also ich denke mal so die 5%, das sollte so die untere Range sein, 5-10% ist vielleicht so etwas, wenn ich in den großen Bereich des Affiliate-Marketings denke, das will ich gar nicht tun, weil da sind ja manche Prozesse fertig, völlig fertig. Und ob ich einen Videokurs einmal, zweimal, da habe ich ja keine Arbeit mehr. Bei dir ist es etwas anders. Du hast dann auch eine Mehrarbeit, eine intensive Betreuung. Also da würde ich jetzt weiter runtergehen. Bei Affiliates sind wir manchmal bei 50%, wo ich sage, huch, das ist eine ganze Menge. Aber hier, ich sage, naja, so 5%, das sollte es mindestens schon sein.
Ja. Also ich stelle die Frage ja sehr oft, auch auf Vorträgen zum Beispiel. Und der Schnitt ist tatsächlich zwischen 5% und 20%. Also zwischen 5% und 20%. Ja. 20% ist ziemlich unrealistisch, also da haben die Leute sich wenig Gedanken gemacht. Aber 15% ist tatsächlich auch sehr üblich. In der Regel wird man so um die 10% landen. Ja. Zwischen 5% und 10% ist vollkommen realistisch. Mhm. So. Und es spielt auch keine Rolle, ob es jetzt 5 sind, 10 oder 15. Ja, so. Und wenn man sich mal ausrechnet, was können Menschen in Unternehmen erreichen, wenn sie dort als Berater, als Ingenieure, welchen Mehrwert können sie bieten? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der sagt, ich könnte zum Beispiel es schaffen, in einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, die haben eine bestimmte Fluktuationsquote. Ja. Und wir haben ja Fachkräftemangel. Und es gibt Studien, was kostet denn eine Führungskraft, die ich behalten will, das mit in Klammern, die ich behalten will, wenn die das Unternehmen verlässt? Was kostet das das Unternehmen? Und dann kommt man sehr schnell auf Zahlen, die sind atemberaubend.
Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen.
Manchmal ist der Schaden gar nicht wieder gut zu machen, wenn der Know-how mitnimmt, wenn der Kunden mitnimmt und so weiter. Genau. In der Regel, es gibt Studien, die sagen zwischen 1 und 2 Jahresgehälter mindestens. So dann wissen wir, wir reden auch locker mal über 200.000 Euro pro Mitarbeiter, Führungskraft, der kündigt, obwohl das nicht sollte. Und wenn ich jetzt sage, in so einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern schaffe ich es durch meine Tätigkeit, dass von den 15 Leuten, die pro Jahr wechseln, 2 oder 3 weniger wechseln, dann bin ich bei über 500.000 Euro. Ja, und wie schaffe ich das? Indem ich ein besseres Betriebsklima zum Beispiel schaffe. Und wenn ein besseres Betriebsklima da ist, dann ist auch die Krankheitsquote niedriger. Und wenn ich dann anfange, das auszurechnen, dann komme ich sehr schnell auf hohe 7-stellige Nutzenbeträge. Und wenn ich dann zurückgehe auf unsere ursprüngliche Frage und sage, lass uns mal jetzt über diese 5% reden, dann sage ich, oh Gott, das wird so viel bezahlt auch einer nicht. Dann sage ich, es geht auch nicht darum, dass der 5% bezahlt, obwohl es eigentlich gerechtfertigt wäre. Mhm. Sondern es geht darum, dass du mal feststellst, wir reden hier nie über Stundensätze. Das ist eine völlig andere Dimension. Und das ist ein wunderbares Konzept. Und das funktioniert, das ist der Haken an meinem Modell, an meinem System. Sie funktionieren nur, wenn du wirklich gut bist, wenn du das leisten kannst.
Ganz genau, wenn du richtig gut
bist. Also für Anfänger oder für Leute, die, also es gibt ja diese, wir sind alle von denen gequält, diese Hochpreisverkäufer. Ja. Ich bin Verkäufer im Hochpreissegment.
Ganz genau, ja.
Das ist Bullshit. Ja? Genau. Also natürlich sind die Honorare, die es dort gibt, hochpreisig. Aber sie sind eigentlich viel zu niedrig, weil wir eben nicht über 5% reden, sondern in dem Bereich, dann reden wir vielleicht über 1% oder 0,5%. Das ist nicht hochpreisig, das ist geschenkt. Und das müssen wir einer erkennen und der Kunde erkennt das. Und wenn einer sagt, ich denke dann immer, wenn einer schon auf seiner Facebook-LinkedIn-Seite und so weiter schreibt, ich bin Experte im Hochpreisverkauf, denke ich, du bist Experte im Abzocken.
Ja, genau.
Darum du bist Experte im Abzocken. Ja? Ja, ja. Und das ist nicht mein Modell und das, ich glaube, das ist auch nicht funktioniert. Langfristig zumindest.
Ich glaube, der große Schritt ist dabei, dass diese Experten den Unternehmern klar machen müssen, welchen Wert sie denn eigentlich darstellen. Der Wert schlägt sich ja dann später im Zahlenmaterial nieder. Und in jedem Unternehmen ist es ja so, viele sind ja sehr stark Kennzahlen gesteuert, zahlenlastig. Zahlen sind das Ergebnis eines Prozesses und dann ist schon alles vorbei. Dann ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen. Vorher anzufangen, vorher zu analysieren, zu strukturieren und den Blick von außen zu haben auf ein Unternehmen, das ist sehr wertvoll, weil der Berater, den du ausbildest, ja eine Erfahrungsexpertise hat. Der hat ja in viele Unternehmen reingeguckt. Der hat bei dem geschaut, der hat bei dem geschaut und das kann er dann anwenden.
Ja. Und das sind ja nicht nur Berater, das war jetzt so ein Beispiel. Genau. Das sind auch Coaches, ganz viele, das sind Trainer, das sind aber auch Ingenieure und Menschen, die mit Prozessen arbeiten. Also ein super Kunde von mir, der auch sehr, sehr erfolgreich ist, der fast bei Null gestartet ist in seiner Selbstständigkeit, der aber vorher schon als Angestellter das eben ewig lang gemacht hat, der mit agilen Prozessen arbeitet, agilen Produktionsprozessen und sich da unglaubliches Know-how angeschafft hat, international, der natürlich so eine Prozesskette unfassbar gut optimieren kann. Und da geht es um Beträge, die sind wirklich, Nutzenbeträge, die sind atemberaubend.
Ja. Nun ist es ja so, dass wir uns manchmal einen Leitfaden wünschen. Wir wünschen uns etwas, okay, wo steht das geschrieben, wo kann ich das nachlesen, wo kann ich daran arbeiten? Du hast so einen Leitfaden, den gibt es hier nämlich, und der hat den treffenden Titel, wo sind meine Kunden? Ja, wo sind sie denn, meine Kunden? Wie finde ich sie? Und auf diesen vielen Seiten, auf den fast 300 Seiten steht, ganz genau beschrieben, wie ist denn der Werdegang? Wie fängt es denn an? Wie werde ich denn? Ich bin ja schon Experte, aber wie positioniere ich mich als Experte? Ein ganz wunderbares Handbuch für Einzelunternehmer. Das reicht aber nicht aus. Ich habe es gelesen, ich habe es sogar zweimal gelesen und ich habe mir die wichtigsten Stellen gelb markiert. Und jedes Mal, wenn ich es aufschlage, ist wieder eine Stelle, die ich noch nicht gefunden habe, wo ich sage, ja, ja, stimmt, genau, da musst du auch dran denken. Ich glaube, der Wert dieses Buches liegt daran wie ein Leitfaden. Und der wird aber erst zum richtigen Wert, wenn man sich mit dir auseinandersetzt, wenn du der Begleiter bist. Wenn du praktisch erklärst und die praktische Anwendung von dem, was du, das ist ja Erfahrungswissen, das sind ja Jahrzehnte, ja, die du als Erfahrungswissen hier in dieses Buch reingebracht hast. Und der Titel, Wo sind meine Kunden, ist für mich so treffend, weil er genau aufzeigt, für jeden Einzelnen, wo finde ich denn meine Kunden? Was muss ich denn tun in diesem Prozess?
Also mit dem Titel, das war sehr spannend. Das ist auch gar keine abenteuerliche Kreativarbeit gewesen, sondern das ist einfach die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme von Kunden. Ja. Also wie finde ich meine Kunden? Wo sind die? Wer ist mein Kunde? Und wir verwenden ja den Begriff auch von Wunschkunden. Mhm. Also es geht ja eben nicht darum, nur Kunden zu gewinnen, sondern Wunschkunden zu gewinnen. Was sind Wunschkunden? Wunschkunden sind die Kunden, die uns wertschätzen, mit denen wir auf Augenhöhe einen gegenseitigen Austausch haben. Also Beispiel, ich kenne keine Situation in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Unternehmer begleite, wo ein Unternehmer den ganzen Tag da war und ich nicht abends sagen kann, ich habe was für mich mitgenommen. Mhm. Es gibt keinen einzigen Tag, keinen. Ich nehme immer was für mich mit und das ist das, was ich so liebe und das sind Wunschkunden. Ja, wo man nicht sagt, oh, jetzt kommt der wieder, okay, ich spule mein Programm ab und der ist am Ende happy und ich denke mal, was ein Glück, habe ich Feierabend. Meine Frau weiß da ein Lied von zu singen, sagt, Mann, komm doch mal endlich nach Hause, aber es macht so viel Spaß und das sind eben Wunschkunden und wie gewinne ich die? Und du hast vollkommen recht, das ist ein Handbuch, mit dem man arbeiten sollte. Gibt es auch als Hörbuch natürlich, ja, aber dann eben Notizen machen, aufschreiben. Und es hat über 300 Seiten, das stimmt. Und der Verlag hat dann irgendwann gesagt, du kannst da nicht alles reinschreiben. Wir machen einen zweiten Band oder sonst irgendwas, weil es war ursprünglich, wäre es 900 Seiten gewesen. Was auch nicht hilft. Ich glaube, eine meiner Fähigkeiten ist es, die Dinge in Metaphern und Geschichten zu packen. Und die Gnade der frühen Geburt ist dann eben, dass ich viele Geschichten auch selbst erlebt habe. Ja. Die da drin stehen, die habe ich alle selbst erlebt. Ja. Und dann wirken solche Geschichten natürlich schöner. Aber es ist eben nur tatsächlich ein erster Schritt, hilft, weil wir mal definieren können, über welche Begriffe reden wir denn, über welche Sprache sprechen wir, was heißt denn überhaupt Positionierung, was meint er denn damit, ja, ähnliche Dinge. Aber man kann natürlich dann auch weiterarbeiten. Wir haben ja in unserer Unternehmer Academy drei verschiedene Möglichkeiten, das noch weiter aufzubauen. Mhm. Man kann das in Form von Videos eben genießen und das hat eben den großen Vorteil, dort kann man in dem Lernsystem ist zum Beispiel ein Tool integriert, dass ich dort auch Notizen machen kann. Genauso wie du es in deinem.
Ich kenne das Programm, das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch. Und ich finde eigentlich das ganz Schöne, das ist strukturiert, das heißt, erst wenn ich das eine Kapitel abgearbeitet habe, dann habe ich Zugang zum nächsten Kapitel. Ja. Denn oft springen wir hin und her und sagen, dann verlieren wir die Übersicht, den Zusammenhang. Und hier hast du ganz klar gesagt, nee, das will ich nicht, sondern ich möchte gerne, dass die Struktur, die ich mir vorgestellt habe, weil die Lernschritte aufeinander aufbauen, dass die dann auch eingehalten wird.
Ja. Du sprichst einen sehr wunden Punkt oder einen sehr kontrovers in mir diskutierten Punkt an, weil da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust und ich glaube, ich habe jetzt den Weg jetzt mal Stand heute gefunden, der für mich in Ordnung ist. Ich habe mich auch beraten lassen, was macht man? Und viele haben gesagt, mach das so, schalte das zeitgesteuert frei. Ja. Also in der ersten Woche das, in der zweiten Woche das Kapitel, in der dritten Woche das und so weiter. Mhm. Oder ich bin zum Beispiel ein Typ, der, wenn es nur nach mir gehen würde, der gerne alles sofort frei hätte. Weil ich auch so springen will und sage, ich interessiere mich jetzt dafür, ich habe jetzt das Problem, ich will das jetzt, dieses Kapitel jetzt lernen und sehen und ich komme dort nicht hin, weil ich die ersten Kapitel nicht angeklickt habe. Ja. Und deswegen war dieser Kompromiss zu sagen, es ist nicht zeitgesteuert, wenn du schnell bist im Arbeiten, kriegst du es auch schnell durchgearbeitet. Aber ich zwinge die Leute tatsächlich in eine Reihenfolge, weil das ist das, was ich in der Praxis immer erlebe. Leute sagen, ich bin ja schon 20 Jahre Unternehmer. Lass uns mal nicht mit den Grundlagen anfangen, das kenne ich alle schon. Ich habe das und das Problem, lass uns mal dazu. Und wenn ich mich darauf einlasse, geht es insofern schief, dass wir dann sagen, okay, also wir sind jetzt an der Stelle, wir machen mal einen Break an der Stelle und fügen mal eine Einheit Grundlagen dazu. Weil wir brauchen dieses Grundsetting, wir brauchen die Basis. Das ist auf hohem Niveau, fängt das an, du machst es ja, bist ja mit dabei. Aber wir brauchen so bestimmte Begrifflichkeiten. Um was geht es denn überhaupt? Was ist die Theorie dahinter? Wir haben eben über Biostruktur gesprochen und. Wie laufen denn Entscheidungsprozesse im Kopf ab? Was sind die biologischen, wir machen heute biologisches Marketing. Früher haben wir psychologisches Marketing gemacht. Ja? Das heißt, mit irgendwelchen Tricks, ja, dass der Boden im Supermarkt schräg ist, damit der Einkaufswagen leicht in die Richtung rollt. Ja. Heute machen wir das biologisch, das funktioniert ganz anders. Ja? Das ist, da brauchen wir diese Betrugsmethoden, das sind in meinen Augen das Betrugsmethoden, die brauchen wir nicht mehr, sondern wir wissen, wie tickt ein Mensch, ja? Und was benötigt er, was hilft ihm jetzt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es ist nicht für alle optimal, aber ich zwinge die Leute tatsächlich in eine Reihenfolge. Aber man kann ja eben die Videos vorspulen, zurückspulen. Man kann sie langsamer laufen lassen, man kann sie schneller laufen lassen. Ich bin jemand, der hört die meisten Videos und Podcasts in 1,25 oder 1,5-facher Geschwindigkeit. Ja, ist so ein kleines Hobby, da denke ich. Ich freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, dass ich wieder dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen habe und wieder 20 Minuten meiner Lebenszeit rausgeholt habe.
Genau so also, ist das. Ja.
Das geht ja eben auch. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Kompromiss, dass sich zumindest mal jemand das angehört hat, die Grundlagen. Er darf da schnell das durcharbeiten, aber er muss sich anhören, er sollte sich anhören. Und dann ist es ein großer Wert. Und die zweite Stufe sozusagen ist eben dieses die University, Unternehmer University. Danach kommt der Unternehmerclub. Dort treffen wir uns alle 14 Tage in einem Zoom-Meeting gemeinsam. Das sind nicht so viele, die da immer dran teilnehmen, damit auch die Interaktion eben vernünftig stattfindet. Da werden Fragen gestellt, da werden Ideen geteilt. Da gibt es so Dinge, dass jemand sagt, ich habe ein Problem und alle geben den Input rein. Also nicht nur ich, sondern alle. Und dann beim nächsten Mal gibt ein anderer sein aktuelles Problem an und wieder geben alle den Input rein. Das ist also ein sehr schönes Format. Und die dritte Variante ist dann eben das Mentoring-Programm, was dann mindestens ein Jahr läuft, was mit mir im 1:1 passiert. Ja. Mhm. Da gibt es immer den Zugang zu den Academy-Programmen mit dazu. Und das sind die drei Arten, wie man mich sozusagen erleben kann. Ja.
Jetzt darf ich nochmal einen richtigen Leckerbissen preisgeben. Und du wirst auch gespannt sein, was das ist. Stellen Sie sich doch mal so einen Trichter vor. Kennen Sie so einen Trichter, so ein Ding? Da kommt oben ganz, ganz viel Wasser rein und unten ganz konzentrierter Strahl. Wir kennen das aus dem Marketing, da nennen wir das Funnelsystem. Funnelsystem ist in aller Munde Funnelsystem. Das heißt, sammle zigtausend Kontakte, zigtausend Kunden ein, auf verschiedene, durch Freebies zum Beispiel. Ich gebe etwas raus auf meiner Webseite und sage, ja Mensch, möchtest du eine Checkliste haben? Prima. Ich kriege deine E-Mail-Adresse und sie sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Also erstmal gebe ich was für lau aus. Dann habe ich so etwas mit einer vielleicht kleinen Gebühr von 5 bis 10 Euro, manchmal 49 Euro. Dann kommt das nächste, dann kommt das Wochenendseminar, dann kommt das große Mentoring, Coaching, da bin ich nachher bei 10.000, 12.000 Euro. Wie wäre das denn, wenn ich als Solopreneur das gar nicht bräuchte? Wenn ich sage, ich will nicht 10.000 Kunden haben, weil 10.000 Kunden bedeutet Aufwand, Kontakte, ich muss Social-Media-Strategien fahren. Wie wäre es denn, wenn es ein System gibt, wo ich sage, zwei, drei, vier, fünf, na, sagen wir mal 6 bis 7 Kunden, wenn ich die richtigen Kunden habe und erreiche die. Und in diesem Buch ist es beschrieben, wie das funktionieren kann. Du bist Experte. Und du hast ja genau gesagt, die meisten Kollegen haben kein Problem mit dem Abschluss.
Richtig.
Wenn sie erst mal bei dem richtigen Entscheider sitzen. Und jetzt geht es darum, wie sitze ich denn, wie komme ich denn zu dem richtigen Entscheider? Und genau das ist das Umgekehrte vom Funnel-System, sondern ich schaue mir aus dem möglichen Bereich der potenziellen Kunden aus, den ich gerne haben möchte. Und den spreche ich dann konzentriert an. Und dann sind es nicht 10.000 Kontakte, sondern sind es wie 30, 40, 50 Gespräche, die ich mache. Und das finde ich an deinem System so fantastisch. Und das macht Appetit darauf, ja, weil wir es einfach müde sind, diese ganzen Kontakte einzusammeln, auf diese ganzen Kommentare zu reagieren, die wir in Social Media haben. Das ist einfach sehr, sehr umfangreich.
Ja. Und wenn du jetzt mal guckst, was wir eben gesagt haben, dass diese Abschlussquoten ja extrem hoch sind, ja, also zwischen 70%, 80%, 90%, dann kannst du dir rückwärts ausrechnen, wie viele Gespräche müssten wir denn führen, um diese 5, 6, 7 Kunden überhaupt zu erreichen. Ja? Mhm. Wenn wir nur von der Quote ausgehen von 50%, mal ganz pessimistisch, und jeder meiner Kunden schafft mehr, ich glaube, die meisten Zuschauer auch, weil Menschen schauen sich das an, wo Resonanz entsteht, also die meisten, die jetzt zuschauen, haben Know-how, haben Erfahrung, sind gut. So, die haben Quoten über 50%. Aber lass uns mal bei den 50% bleiben. Und du sagst im ersten Schritt mal 3, 4, 5 Kunden, sagen wir mal 5. Dann müsstest du ja bei 50% nur 10 Gespräche führen. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist genau unsere Idee. Dass wir, lass es 20 sein. So what? Aber es sind keine 20.000.
Ja. Ja?
Und ich setze noch einen drauf. Es ist nicht so, dass wir den Trichter weglassen, sondern wir drehen ihn tatsächlich um.
Ja.
Wir machen das dann so, dass wir sagen, wenn ich derjenige bin, der dir für so ein großes Projekt, wo ein 7-stelliger Nutzen entsteht, dir einen 5-stelligen Honorarbetrag pro Jahr bezahle, ich sage jetzt mal 50.000 Euro, und ich wäre jetzt dein potenzieller Kunde, der bereit ist, wenn ich das verstehe, wenn ich den Nutzen erkenne und deine Kompetenz erkenne, der bereit ist, für auf ein Jahr gesehen, so einen, in meinen Augen, hohen Betrag dafür auszugeben, weil ich weiß, das, was ich bekomme, ist um viel, viel mehr wie das, was ich zahle. Dann besparst du mich mit so einem Funnel. Dann schenkst du mir was, okay, ist okay. Dann verkaufst du mir was für 10 Euro, dann verkaufst du mir was für 200 Euro, dann für 2000 Euro, und dann irgendwann, ich habe dann keinen Bock mehr. Du hast mich dann verloren. Deswegen drehen wir das um, weil wenn dann Menschen dabei sind, die sagen, ich find's klasse, aber ich kann mir vielleicht, wenn ich mir leisten könnte, wenn ich das Geld hätte, würde ich das kaufen, aber ich vielleicht nächstes Jahr. Und dann kannst du sagen, dann haben wir den umgedrehten Funnel und sagen, okay, für dich habe ich die Unternehmer Academy, den Club. Das ist natürlich viel, viel preiswerter. Und da müssten wir eben bei dir ein adäquates System entwickeln.
Genau.
In der Folge, sodass wir diesen berühmten Funnel einfach schlicht umdrehen. Bis dahin, dass der sagt, ah nee, so ein Clubsystem, nee, ich will nur im 1:1. Ja, dann irgendwann kriegst du da unten das Freebie, und wenn das Freebie nur das dazu dient, in einen Newsletter reinzukommen, dass der sich in einem Jahr noch an dich erinnert. Ja, dass er also regelmäßig Newsletter von dir bekommt. Und Newsletter heißt eben spannende, relevante Informationen, nicht keine Werbung. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen da keine Werbung, wir brauchen da Informationen, weil wir müssen schon präsent bleiben. So, und dann haben wir den Funnel umgedreht. Und dann sagt er, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten, das andere kleine System, ja, nee, ich will hier im 1:1 und das hat Hand und Fuß. Aber jetzt nicht, es sind vielleicht andere Priorität, momentan anderes Projekt, oftmals finanzielle Aspekte. Und dann läuft er da durch und sagt, okay, am Ende des Tages nehme ich nur den Newsletter, trage mich in die Liste ein, bleibe, und dann kriege ich mit, was für tolle Tipps du raushaust. Und dann denke ich vielleicht so im Unterbewusstsein, ich kriege die Tipps hier kostenlos. Und es hilft mir jedes Mal, wenn die kommen, hilft mir das einen Schritt weiter. Was passiert denn erst, wenn ich den buche? Und du bleibst präsent. Also wirklich diesen Funnel umzudrehen.
Das ist was Cialdini als Reziprozität bezeichnet. Nicht?
Genau.
Du gibst und gibst und gibst. Naja, also eigentlich müsste ich doch mal gucken, vielleicht
gibt es da etwas. Schlicht und einfach eine Erinnerung. Genau. Ich merke zum Beispiel, wenn ich nachtelefoniere, also wenn mir Leute sagen, dieses Jahr nicht, dann lege ich mir das auf Wiedervorlage und rufe dann auch ein Jahr nicht an. So, und wenn ich dann anrufe, kriege ich oft gesagt, ich hatte sie vollkommen vergessen, aber gut, dass sie anrufen. Ja. Lassen Sie es uns machen. Ja. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Wir müssen in Erinnerung bleiben und das geht zum Beispiel durch solche Systeme. Also das ist so ein bisschen was, wir denken Dinge anders. Nicht neu, wir versuchen sie mal rückwärts zu betrachten, von hinten zu betrachten, mal umzudrehen. Sagen. Immer die Frage, warum ist das so? Ist das tatsächlich so? Wer sagt denn das? Stimmt das? So. Und da kriegt man halt neue Lösungen.
Thomas, dürfen wir schon über das neue Projekt sprechen, was ihr vorhabt?
Wir dürfen seit vorgestern über das neue Projekt sprechen.
Dann will ich mal etwas erzählen. Also, es ist ja so, jeder von uns freut sich ja, wenn er so etwas in seinem Bücherregal hat. Weil Bücher haben einfach einen bleibenden Wert. Ich habe natürlich auch auf meinem iPad das ein oder andere Buch, das E-Book da drauf. Aber ich brauche das. Ich muss darin blättern und ich muss etwas anstreichen können, weil das macht mir einfach Spaß. Ich muss auch ganz schnell mal gucken, aha, hier, Biostrukturanalyse, hier habe ich es und dann habe ich hier meine Anmerkung dabei. So, wenn es nun so viele Experten gibt, und du hast ja sehr viele Experten, die was zu sagen haben. Jetzt ist es aber ganz, ganz schwierig für die Experten, besonders wenn es Erstautoren sind, die sagen, ich möchte das doch gerne auch mal der Welt preisgeben. Wo kann ich das so? Dann gehen sie zu den großen Verlagen, Haufe, Gabal, Econ und wie die alle heißen. Und da sind die Regale voll. Die kriegen täglich unglaublich viele Zusendungen von Menschen, die meinen, ich habe jetzt genau das richtige Buch. Wie wäre es denn, wenn wir für diese Mentoren, die also diesen Mentorcharakter haben und diese Expertise, wenn wir denen was zur Verfügung stellen, etwas wie einen Verlag. Ein Mentorenmedienverlag, MMV, das klingt übrigens ganz sexy, finde ich, und kann man sich ganz gut merken. Wie wäre es denn, wenn die dort in diesem Verlag ihr Buch veröffentlichen? Und wie wäre es denn, wenn es darüber hinaus nicht ein Buch gibt, sondern man überlegt, wie man ein Hörbuch gestalten kann, wie man eine Videoreihe gestalten kann, wie man vielleicht interaktiv, ich glaube, ich erzähle viel zu viel, weil ich bin so begeistert von diesem Projekt, weil ich sage, ja Mensch, toll, nutzt doch das Buch, um Kontakt mit deinen Kunden aufzunehmen. Da ist zum Beispiel etwas drin, so ein QR-Code. Und den QR-Code scanne ich und dann finde ich ein Video. Dieses Video erklärt noch mal in Praxis, wie es dann aussehen kann. Am Ende finde ich Hinweise auf einen Kurs. Also ihr habt euch da tolle Gedanken gemacht und das zu dritt, glaube ich. Erzähl mal was über den Mentoren-Medienverlag.
Das, was ich noch nicht erzählt habe.
Okay. Vielleicht, ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen.
Bitte.
Warum ist es überhaupt entstanden? Warum arbeite ich jeden Tag das, was ich mache? Warum mache ich das überhaupt? Oder dieses Warum ist eigentlich das falsche Wort. Wozu mache ich das? Weil warum zeigt immer die Vergangenheit, ist immer die Begründung, warum ich etwas mache, und wozu ist, was soll damit entstehen? Und ich glaube einfach fest daran, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer brauchen. Weltweit, in allen Gesellschaftsschichten, auch egal welche Kulturen das sind, wir brauchen mehr Unternehmer. Ich glaube übrigens nicht daran, dass jeder Unternehmer werden sollte. Ich glaube
bestimmt
auch,
nicht.
Ich glaube auch, dass bestimmte Menschen nicht Unternehmer werden dürfen und auch brauchen und sollen. Aber wir brauchen einfach mehr erfolgreiche Unternehmer. Wir brauchen auch eine Haltung in unseren Gesellschaften, die mit mehr Wertschätzung gegenüber Unternehmern da sind. Und deswegen, da sieht man schon, dass ich zum Beispiel kein Fan von AGs und Konzernen bin. Weil in AGs, also dieses Konzept der AG, der Aktiengesellschaft, finde ich ganz, ganz gruselig. Das ist eine der größten, schlimmsten Dinge unserer Gesellschaft. Weil der Aktionär, ich sag mal, 99% der Aktionäre ist nicht bewusst, dass sie Miteigentümer eines Unternehmens sind, sondern für die ist das ein Stück Geld, ein Wertpapier, so heißt es ja auch, was möglichst immer steigen soll. Das ist dann quartalsgetrieben, zahlengetrieben. Ja. Die meisten Leute wissen gar nicht, was die Unternehmen herstellen, wie der Chef heißt, wie das Unternehmen aussieht oder so. Die gucken nur auf die Quartalszahlen. Also ich meine nicht Konzerne und AGs, sondern ich meine wirklich diese Personengesellschaften, diese Familienbetriebe, dieser Mittelstand, die noch Herzblut haben, die für ihre Mitarbeiter da sind. Wie viele tolle Geschichten haben wir jetzt in dieser leidigen Corona-Krise gehört, wo Leute gesagt haben, ich verzichte auf alles, Hauptsache meine Mitarbeiter bleiben an Bord. Da hilft übrigens dann auch die Politik, finde ich klasse, mit den Kurzarbeiterhilfen und so weiter. Wird auch vieles schlecht gemacht, dass man zum Beispiel jetzt ganz neu gibt es einen Unternehmerlohn, den man endlich auch mitfördern will, finde ich ganz toll. Aber es geht um diese Unternehmer. Und von denen brauchen wir weltweit viel mehr als Gegenpol. Warum lernen wir in der Schule, wie man am Ende einer Schulzeit, egal welche Schulebene das ist, wie man eine Bewerbung schreibt? Warum lernen wir nicht, wie man einen Businessplan schreibt? Nicht, weil jeder Unternehmer werden sollte, aber wenn ich als junger Mensch nicht beide Aspekte kenne, kann ich mich doch gar nicht entscheiden. Ja, wenn ich hinterher sage, nee, ich möchte gerne die Sicherheit des Angestelltentums wählen, die vermeintliche Sicherheit, ja, dann ist das okay, das ist das prima. Aber wenn ich das andere gar nicht kenne und Lehrer kennen das nicht und vermitteln das oft nicht, also da ist ganz viel im Argen. Und mit diesem Hintergrund, dass ich dafür jeden Morgen aufstehe, um mehr Menschen zu enablen, zu befähigen, erfolgreiche Unternehmer zu werden, wenn das so stimmt, muss ich natürlich Dinge anbieten, die mehr Menschen auch konsumieren können. Dazu gehört zum Beispiel unsere Unternehmerakademie. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der da was zu sagen hat. Und deswegen haben wir uns gefragt, Autoren, die in diesen Topf einzahlen, die auch die Unternehmen, die Gesellschaft dahingehend verändern wollen, dass sie Menschen enablen. Dass sie Menschen Entscheidungshilfe bieten. Wie werde ich erfolgreich? Mache ich mich selbstständig? Ja. Wie geht das? Wie kann ich es machen? In unterschiedlichsten Konstellationen. Ja? Da geht es um Mitarbeiterführung, da geht es um persönliche Haltung. Wie gehe ich mit dem Familie- und Berufsthema um? Wie gehe ich als Frau zum Beispiel damit um, Familie und Beruf in Einklang zu bringen? In bestimmten Bereichen. Wir haben ganz, ganz viele Frauen als Unternehmerinnen, die mega erfolgreich sind. Die sind aber anders als Männer. Sie werden über andere Methoden erfolgreich. Spannenderweise hab ich mehr erfolgreiche Frauen als Klienten als Männer. Das merken wir ja in der Schule schon. Ja? Die haben andere Fähigkeiten. So. Darauf mal einzugehen. Ganz, ganz viele Themen. Wichtig für uns war es, zu sagen, wir müssen eine Plattform bieten, wo Menschen, die etwas zu sagen haben, andere Menschen, die es betrifft, erreichen, damit unsere Gesellschaft da stärker wird. Und dann haben wir gedacht, naja, es gibt doch tolle Verlage. Und es gibt auch tolle Verlage, die sich Wirtschaftsverlage nennen und auch mit genau, Recht.
Ja,
und auch mit Recht. Also die Beispiele, die du genannt hast, das sind ja gute Verlage.
Die haben ein breites Portfolio.
Das ist zum Beispiel das, was wir nicht wollen.
Genau,
ein breites
viel
Portfolio.
Zu breit.
Das weiß ich nicht.
Für uns
wäre das nicht das Richtige. Mhm. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass dort intelligente Menschen sitzen, die entschieden haben, das so zu machen. Und das hat auch bestimmt seine Berechtigung. Das steht mir weder zu, das zu beurteilen, noch denke ich, dass es falsch ist. Mhm. Nur für uns ist es nicht das Richtige. Ja, und das ist ja, ich gucke immer, was passiert mit uns. Und wir sind mit drei Leuten eben, das sind zwei wirklich tolle Menschen, mit denen ich sehr, sehr intensiv zu tun habe. Das eine ist der Markus Miksch, ein sehr, sehr erfolgreicher und bekannter Ghostwriter. Ihm seine Bücher haben schon viele Wirtschaftspreise gewonnen, hat auch eigene Bücher geschrieben, der auch Menschen unterstützt. Also nicht nur, wenn der also als Ghostwriter schreibt, dann denkst du, du hast das Buch selber geschrieben, weil es ist dein Humor, es ist deine Sprache, es sind deine Inhalte. Also es ist nicht jemand, dem du ein Thema zuwirfst, der dann ein Buch schreibt. Das nennt man auch Ghostwriting, aber das ist nicht das, was er macht. Sondern er interviewt dich, kitzelt das aus dir raus, was da drin ist, nimmt deine Sprechweise wahr, deine Denkweise und adaptiert das. Und du denkst, das habe ich geschrieben.
Ja, unfassbar.
Das glaube ich. Ja?
Und das ist eine hohe Kunst. Eine
und er begleitet eben Menschen in diesen Prozessen, wie wird das Buch positioniert, da reden wir wieder über die Positionierung, wie wird das Buch positioniert, wie finde ich einen Verlag, das hat er bisher gemacht. So, Das war dieses Thema und ihn habe ich zuerst gefragt und er hat gesagt, geile Idee, lass uns das mal planen, in die Welt setzen. Und ich habe einen zweiten wirklich guten Freund, mit dem ich ja auch sehr, sehr intensiv sehr viele gemeinsame Projekte umsetze. Und das ist tatsächlich auch ein Freak. Das ist Volker Pietsch. Volker Pietsch ist...
Ich durfte ihn gestern kennen.
Ja, ja.
Das war unglaublich.
Es ist einer, der ist, glaube ich, mit einem Radio im Kopf zur Welt gekommen. Mhm. Das ist ein Audiobesessener im positivsten Sinne. Also nicht nur, dass er Dinge hört, wo ich denke, ich höre das nicht. Und dann spielt er mir zwei Dinge vor, die, wenn er die nacheinander mit einem großen Abstand abspielt, dann kann ich nicht sagen, was anders ist. Ich kann nur sagen, das ist besser. Mhm. Und dann, das sind so feine Unterschiede. Er ist Miteigentümer eines großen Radiosenders hier bei uns. Er ist Moderator. Er moderiert auch, also er hat eine eigene Sendung. Er ist Sprecher. Also ist bestimmt bei vielen im Ohr schon drin, weil er ganz, ganz viele Radio- und Fernsehspots gesprochen hat. Also Fernsehspots, wenn dann die Stimme aus dem Off kommt, die spricht er. Und kennt sich eben auch mit Podcast, alles was mit Audio ist. Und ich glaube, Audio und Video als Ergänzung zum Buch, du hast es ja eben ganz wunderbar erklärt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sind mit den Ohrstöpseln viel näher am Gehirn. Das richtig zu machen, diese verschiedenen Ebenen, das auch mit Video zu ergänzen, mit Audio zu ergänzen. Und es ist eben einer dieser Unternehmer, die ich meine, die unsere Gesellschaft verändern, der kritisch ist, der nicht alles hinnimmt, der politisch aktiv ist und der diese Fahne hochhält. Ja, wir brauchen mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft. Und wir als Team, wir drei, haben den Mentoren Wirtschaftsverlag, den Mentoren Media Verlag gegründet. Media Verlag deswegen, weil wir sagen, es geht nicht nur um Bücher, genau. Es geht um Audio-Inhalte, es geht um Video-Inhalte, es geht um Lerninhalte, alles rund um das Buch. Alles, was in diesen Topf einzahlt, wir brauchen mehr Unternehmer. Und Mentoren heißt es sind eben keine Berater, Besserwisser, Erklärer, sondern es sind Mentoren. Und vielleicht darf ich noch kurz diese Geschichte erzählen, warum heißt mein Unternehmen Göller Mentoring, warum liebe ich den Begriff, warum sage ich, ich war der Erste in Deutschland, der den Begriff Mentor in dem Kontext verwendet hat. Vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren, da haben viele gesagt, ja, den Begriff Mentor und Mentoring kenne ich aus dem universitären Bereich zum Beispiel. Ja, ja. Da gibt es den Mentor, den Doktorvater zum Beispiel, aber auch im industriellen Bereich. In Wikipedia steht, glaube ich, sogar heute noch drin, ein Mentor ist eine erfahrene Führungskraft, die eine noch unerfahrene Führungskraft mit Potenzial begleitet und sozusagen einführt in die höheren Bereiche dort. Ja. Dass man ein Mentoring bucht und ihn bezahlt, war damals nicht auf dem Schirm. Ich habe damals vor über 20 Jahren die Leute gesagt, ja, das kenne ich, aber bei der Uni hat es nichts gekostet und in der Industrie hat auch nicht. Warum soll ich jetzt für einen Mentor bezahlen? Und habe ich gesagt, wer hat denn deinen Mentor bei der Uni bezahlt? Der hat ja Geld gekriegt.
Natürlich hat er Geld gekriegt.
Nicht von dir, nicht. Aber von die Uni oder der Staat oder der Träger der Uni. Okay. Und wer hat denn diese erfahrene Führungskraft im Unternehmen denn bezahlt, der dich an die Hand genommen hat und dich zur erfolgreichen Führungskraft gemacht hat, als Newbie, als Newcomer in den ersten 100 Tagen oder so? Naja, mein damaliger Chef hat den bezahlt. Aha, da kommen wir der Sache näher. Wer ist denn jetzt heute dein Chef? Ja, das bin ich selber. Okay.
So. Also, einer muss es bezahlen.
Einer muss bezahlen. So, was heißt, ich habe lange überlegt, weil... Ich habe drei Coaching-Ausbildungen, ich habe Trainingsausbildungen. Ich habe vorhin die Geschichte erzählt von der EKS, vom Institut für kreatives Lernen. Da ging es um Erwachsenenbildung, ging es um Trainings. Ich weiß also, wie Trainings funktionieren. Ich habe beraten mein ganzes Leben lang. Und ich habe dann immer gedacht, wie schlimm ist das, wenn man auf der Visitenkarte draufschreibt, Trainer, Berater, Coach. Mhm. Was übrigens ganz viele machen.
TBC.
Ja, was? Trainer, Berater, Speaker, Coach. Ja, das ist so ganz, ganz beliebt. Genau. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Und ich will auch nicht, einer meiner Coaching-Ausbildungen, liebe Grüße an Dr. Knierim aus Kassel, der hat damals mir gesagt, ja, pass mal auf, ich weiß ja, du hast so viel Erfahrung damals schon. Ja. Wenn du jemanden einen Tipp gibst oder wenn du jemanden an deiner Erfahrung teilhaben lassen willst, dann ist das kein Coaching. Weil Coaching geht von der Idee aus, dass die Lösung schon vorhanden ist und durch intelligente Fragen bringe ich sie an die Oberfläche. Ja, sag ich, pass mal auf, aber wenn der mich fragt, wie geht das? Dann will der nicht mit einer Gegenfrage malträtiert werden, so von wegen, was ist denn deine Idee? Wenn der eine Idee hätte, würde er mich nicht fragen. Und ich kriege dann immer so einen Hals. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich verstehe das, du bist da nicht der Typ dazu. Also wenn du da dein Tipp loswerden möchtest, dann musst du dann sagen, jetzt verlasse ich die Rolle des Coaches, begebe mich in die Rolle des Beraters. Und wenn du dann einen Tipp von mir haben möchtest, möchtest du den Tipp haben? Ja, frag nicht so blöd, sonst hätte ich dich ja nicht gefragt. Ja? Okay, dann sage ich dir, so würde ich es an deiner Stelle machen. Das hat sich bei mir bewährt. Das ist mein Tipp an dich. Und jetzt verlasse ich die Rolle des Beraters und gehe wieder in die Rolle des Coaches. Und dann habe ich den Dr. Knierim, den ich sehr achte und schätze, war ein toller Typ, heute sehr, sehr klasse, sehr erfolgreich. Da habe ich damals zu dem gesagt, never ever werde ich das jemals in meinem Leben über die Lippen bringen, außer in so einem Interview vielleicht, aber niemals zu einem Klienten. Das funktioniert nicht. Ich habe mir wirklich jahrelang, das hat mehrere, 2-3 Jahre gedauert, zu sagen, was bin ich denn? Bin ich Berater? Bin ich Coach? Bin ich Trainer? Bin ich alles? Und dann gibt es so Situationen, wo ich dachte, ich kenne die Lösung schon seit meinem 10. Lebensjahr. Und hab sie nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kenne das seit meinem 10. Lebensjahr. Zu meinem 10. Geburtstag hat mir meine Mutter ein Buch geschenkt. Die griechische Sagenwelt für Jugendliche, für Kinder. Also die Sagenwelt des Homers für Kinder aufbereitet. Mhm. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich habe das mehrfach gelesen, weil es einfach mega spannend war. Und da gibt es die Geschichte von Odysseus. Genau. Odysseus, der König von Ithaka, der in den Krieg zieht gegen Troja. Und wenn die Könige von damals in den Krieg gezogen sind, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkommen, halt ziemlich gering.
So ist das.
So, und dann hat er gesagt, ich habe hier einen Sohn, der heißt Telemachos im Original. Wenn ich jetzt hier in den Krieg ziehe, wer erzieht denn den? Wer macht denn den jetzt, wenn ich nicht da bin, zum würdigen König von Ithaka? Weil der Sohn, klar, Thronfolger, der ist nicht gewählt worden, obwohl die Griechen die Demokratie erfunden haben, sondern der sollte eben König von Ithaka werden, war aber noch so ein Stöpke. Wer macht den jetzt zum König von Ithaka? Und dann hat er einen Freund und Lehrer von sich gefragt und hat gesagt, sag mal, ich ziehe da jetzt in den Krieg, ob ich zurückkomme, eher unwahrscheinlich. Man muss einfach den Tatsachen ins Auge schauen. Würdest du dafür sorgen, dass mein Sohn Telemach zum würdigen König von Ithaka wird? Würdest du dem Lehrer sein, Vaterersatz sein, Freund sein, Tutor sein, diesem schönen Begriff des Tutors? Ja. Ja? So alles in einem. Traust du dir das zu? Schaffst du das? Und dann hat er gesagt, für dich mache ich das. Und dieser Mensch hieß Mentor. Das war der Herr Mentor. Und diese Figur ist heute nicht mehr so bekannt, es sei denn, man liest eben die Sagenwelt der alten Griechen von Homer. Aber der Begriff des Mentoring, der ist bekannt. Die wenigsten kennen diese Geschichte des Herrn Mentors. Und das hat mich damals unglaublich beeindruckt und habe gesagt, das ist es. Ein Mentor, der verschiedene Rollen in sich vereint, der Freund sein kann, der Tröster sein kann, der aber auch Berater, der Vater sein darf, der streng sein kann. Sagt, Mensch, Udo, komm in die Pötte. Ja, solche Dinge auch mal sagen darf. Und wo es nicht um Augenhöhe geht. Beim Coaching hat mich immer gestört, Augenhöhe. Mich buchen Menschen nicht, weil ich auf Augenhöhe bin, sondern wie in meinem Logo schon mal ein paar Treppenstufen höher. Und ich sage, nee, komm, ich bück mich zu dir runter, ich zeig dir, wie es geht. Der will nicht auf Augenhöhe sein, der will einen buchen, der besser ist, sonst braucht er mich nicht. Ja? So, und das ist die Idee des Mentoring und deswegen heißt unser Verlag Mentorenverlag, weil ich bin nicht der einzige Mentor. Ich bin nicht der Einzige, der das kann und wir möchten eben Menschen eine Chance geben, ein Forum geben, eine Plattform geben, die sagen, ich fühle mich auch als Mentor. Ich kann der Menschheit was geben, der Gesellschaft was geben und dafür ist unser Verlag da.
Lieber Thomas, unglaublich viele Informationen, Inspiration, Gedankenschnipsel. Also ich glaube, unsere Hörer, die haben jetzt so viel zu tun. Jetzt mal zum Schluss, Thomas, wenn du so 2, 3, jetzt werden Leute, die werden das im Ohr haben und sagen, ach, also irgendwie, da passe ich vielleicht auch rein. Ich habe auch was zu erzählen. Und ich bin auch jemand, der hat ganz viel Expertise, der weiß was. Ja, wie soll ich es denn anfangen? Welche Tipps hast du für den? Und vor allen Dingen, wie kann er dich erreichen?
Also ich glaube, das Erreichen ist die einfachste Variante. Einfach Thomas Göller googeln,
okay.
Auf göllermentoring.de, auf Unternehmer academy.de, also unternehmerdeutsch-academyenglisch.de.
Genau.
Da gibt es Kontaktseiten, da kann man zum Beispiel auch schauen, wann habe ich denn freie Termine, wo man mich einfach mal anrufen kann. Ich reserviere mir immer wieder in meinem Wochenablauf.
Und das machst du auch völlig kostenfrei, diese
Anrufe. Das muss kostenfrei sein. Das ist nicht umsonst, aber es muss kostenfrei sein, weil wir können natürlich auch, ich will auch nicht jeden nehmen und ich kann auch nicht jeden nehmen. Und es muss eine Chemie da sein, weil sonst kann ich auch nicht performen. Es nützt dann auch nichts. Ja. Das muss man einfach beide gemeinsam abschätzen. Das ist ja auch umgekehrt genauso. Ich habe der Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich passe auch nicht zu jedem. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die brauchen etwas anderes, einen anderen Schwerpunkt. Und dann empfehle ich die eben auch. Ich habe tolles Netzwerk. Dann empfehle ich eben auch Kollegen, die das eben für die Situation, für den Menschen besser können. Einfach zum Beispiel auf göllermentoring.de/Termin findet man so eine Seite, wo man sich einbuchen kann. Das ist erstmal immer völlig unverbindlich. Dann nehme ich mir auch Zeit dafür. Das ist also kein 5-Minuten-Gespräch. Ich investiere da gerne. Und das wäre das Direkte. Aber du hast nach einem Tipp gefragt. Mhm. Und der Tipp ist einfach anzufangen. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt hat. Das war noch vor 15 Jahren. Wenn du mich nach so einem Tipp gefragt hättest, hätte ich gesagt, pass mal auf, wenn angenommen, du bist jetzt angestellt oder hast ein Business und willst was Neues machen innerhalb deines Businesses, dann hätte ich gesagt, pass mal auf, konzentriere dich auf eine Sache. Mach es ganz oder gar nicht. Warum habe ich dir den Tipp gegeben? Weil ich so bin. Und so bin ich durch die Welt gegangen. Und ich habe mich auch getraut, Leuten zu sagen, freundlich ausgedrückt, ich glaube, deine Idee wird nicht erfolgreich. Und dann habe ich so gedacht, darf ich das? Steht mir das zu? Ich meine, Walt Disney ist, 160 Banken abgeklappert. Alle haben gesagt, das ist eine scheiß Idee. Bis er dann zu irgendeiner kanadischen Bank, glaube ich, gegangen ist, die sowieso schon fast pleite waren. Die haben gesagt, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, wir machen das mit dir. also es gibt nur zwei Möglichkeiten, weil wir sind dann noch toter, wie wir sowieso schon tot sind, oder mega erfolgreich. Und die waren halt mega erfolgreich. Also steht es uns zu, ein Urteil zu fällen. Und dann habe ich gesagt, nee, steht mir nicht zu. Deswegen investiere ich gerne diese Zeit und sage, ich kann dich nicht erfolgreich machen, weil ich nicht wirklich dran glaube. Das heißt aber nicht, dass du es nicht machen sollst. Ich empfehle jemand, der ist da besser geeignet. Der glaubt an dich und mach es mit dem. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, was ich dann gesagt habe, ganz oder gar nicht. Ich habe dann gelernt, dass es Menschen gibt. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Sicherheit im Rücken habe, werde ich träge. Um nicht zu sagen faul.
Ja. Es geht vielen Menschen so.
Mhm. Und ich sagte mal, ich habe zwei ähnliche Fälle. Das waren, der eine war CFO, also Finanzvorstand, und der andere war sogar CEO. Haben beide eine hohe 7-stellige Abfindung bekommen. Also eigentlich kann man sagen satt, muss ich so schön sagen.
Ja.
Der eine hat gesagt, ich bin viel zu jung, ich möchte noch aktiv werden und möchte mit dich agieren, hat das mit einer Lässigkeit, weil er musste ja nicht. Und innerhalb kürzester Zeit mega erfolgreich. Und der andere hat das gleiche Potenzial und wollte das auch. Und hat gesagt, naja, ich habe so, wie viele Leute hast du denn angerufen letzte Woche? Ja, noch niemand. Und da war genau dieselbe Situation, weil der musste auch nicht. Und da war diese Sicherheit da von dieser hohen 7-stelligen, er hat vorher schon seine Schäfchen im Trockenen gehabt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt dich zwinge, alle Brücken hinter dir abzubauen, abzureißen, dann gibt es Menschen, die sagen, jetzt performe ich. Weil es gibt keinen Plan B, den habe ich gerade abgerissen. Es gibt nur den Plan A und es gibt keine Möglichkeit. Professor Seiwert hat mal zum Verlagswesen gesagt, weißt du, ich habe die erste Auflage, ich habe auch keinen Verlag gefunden, weiß nicht, wie viel Dutzend Verlage er angesprochen hat.
Schöne Geschichte, die erzählt er öfter.
Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ich habe die erste Auflage gekauft, dann hatte ich einen Verlag, weil der Verlag gesagt hat, egal, wer die kauft. Ja, also, wenn du die erste Auflage kaufst. Und dann hat er mal gesagt, weißt du, und wenn du dann die Garage voll Bücher stehen hast, dann fällt dir ein, wie du die vermarktest.
Natürlich.
So, es gibt aber Menschen, wenn die Garage voll Bücher stehen haben, dann sind die so geschockt und so in der Kaninchen vor der Schlange Schockstarre, dass denen dann gar nichts mehr einfällt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wer bin ich? Und das ist eben mein Tipp, zu sagen, was ist richtig für mich? Anfangen immer anfangen, machen, tun, nicht warten. Die Menschen sind schon so gut, wie sie sind. Menschen kommen zu mir und sagen, ich brauche jetzt noch eine kleine Ausbildung, ein Zertifikat, das ist der Magic Missing Link, das ist alles Bullshit. Kein Mensch wird gebucht wegen dem Magic Missing Link. Ja? Wenn du das machen, für dich machen willst, darfst du das machen. Aber wenn du das für den Erfolg deines Unternehmens machen willst, lass es sein, da bist du schon fertig. So, das mal wahrzunehmen, was ich habe, was ich kann, das und dann zu starten. Und dann zu überlegen, reiße ich alle Brücken hinter mir ab? Bin ich der Typ dazu? Kann ich das unter Druck arbeiten? Ich zum Beispiel kann besonders gut unter Druck arbeiten. Oder bin ich jemand, der sagt, oh nee, dann verfalle ich in so eine Schockstarre, ich brauche so einen Rettungsanker und das ist okay. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, das ist nicht okay, weil ich nicht so bin. Und man lernt ja dazu, das ist die Gnade der frühen Geburt, ja, sozusagen, das darf ich in meinem Alter eben sagen, ich lerne jeden Tag dazu.
Wunderbar, das ist ein tolles Schlusswort. Ich lerne jeden Tag dazu, wer bin ich, was kann ich, was will ich und jetzt mache ich einfach. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch mit den Weg bereiten kann, das zu machen, umzusetzen, dann ist Thomas Göller genau der Richtige. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses kurzweilige Interview und vor allen Dingen für die vielen, vielen Fakten und Inspirationen, die wir uns anhören durften von deinem weitreichenden Wissen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und wohlgefühlt bei dir.
Das ist, das darf ich auch sagen. Es ist immer so eine Frage, wer interviewt einen, wie sind die Fragen? Und das, du hast eine Art an dir, mit deinen Fragen auch Menschen zu inspirieren und ins Plaudern zu kommen und man vergisst die Zeit. Und
das völlig ohne Konzept. Ja. Hier gibt es nicht eine Karte. Ja. Es ist alles hier oben.
Ja, wir haben uns auch tatsächlich gesagt, bereiten wir das vor und dann lernen wir, lassen es einfach so, wie es kommt. Vielen Dank für deine professionelle Führung durch dieses Interview. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank und weiter viel Erfolg.
Bis es dann wieder heißt, Erfolg braucht Verantwortung. Danke sehr.
Und für alle, die so ein bisschen den Schlussspruch dieses Podcasts vermissen, weil wir jetzt so ein paar Sonderfolgen hatten, mache ich das diesmal einfach. Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de